Deutschlandfunk Nova. Update mit Sonja Meschkat.
Ob es eine Revolution wird, also für Karl Lauterbach ist es eine.
Daran gemessen, was wir jetzt erreicht haben, würde ich tatsächlich sagen, es ist eine Art Revolution.
Nach monatelangen Streitereien mit den GesundheitsministerInnen aus den Ländern gibt es seit heute eine Einigung bei der Krankenhausreform. Wie viel Revolution da drin steckt, das erfahrt ihr gleich von Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio. Hallo zum frischen Podcast vom Update heute am 10. Juli, der Tag, an dem Erdogan verkündet hat, hey, EU, wenn ihr wieder mit der Türkei Gespräche über den Beitritt zur EU führt, dann gebe ich auch mein Okay für den Beitritt Schwedens zur NATO. Reaktion von Olaf Scholz war, das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun.
Die andere Frage ist eine, die damit nicht zusammenhängt. Und deshalb finde ich, sollte man das auch nicht als ein zusammenhängendes Thema verstehen.
Ja, und Erdogan macht es eben trotzdem. Welche Strategie er damit verfolgt, das lassen wir uns gleich erklären. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Vor 2 Wochen, da wollte man sich eigentlich schon einigen. Hat nicht ganz geklappt. Heute dann neue Runde, neues Glück. Diesmal mit Ergebnis. Die wesentlichen Eckpunkte der Krankenhausreform sind durch. Gesundheitsminister Lauterbach und seine KollegInnen aus den Ländern konnten sich einigen. Die Reform soll ja regeln, wie Krankenhäuser finanziert werden sollen und wie die Qualität der Behandlungen verbessert werden kann. Zum Beispiel, indem sich Kliniken spezialisieren. Aktuelle Infos dazu bekommt ihr jetzt bei uns von Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio. Nadine, es soll in Zukunft von Leveln gesprochen werden bei den Krankenhäusern. Danach sollen die eingeteilt werden. Was heißt denn das?
Also im Kern geht es darum, dass mit diesen Leveln beschrieben werden soll, so ganz grob gesagt, was so ein Krankenhaus kann. Man hat jetzt im Blick, dass man 3 Level so vor Augen hat. Das niedrigste Level, das ist die wohnortnahe Grundversorgung. Also das heißt Notfallmedizin, aber auch die gängigsten einfachen Eingriffe. Dann aber auch noch teilweise mit Fachärzten, die dann ambulant tätig sind. Hausärztliche Versorgung. Also ich habe das Gefühl, man geht da so ein bisschen von diesem klassischen Klinikbild weg hin in so eine Ärztegemeinschaft. Dann gibt es noch eine 2. Stufe, die weitere Angebote hat. Und dann gibt es Maximalversorger, das heißt Universitätskliniken, die über große Apparaturen verfügen. Also zum Beispiel für die Neurologie, aber ganz wichtig, dann auch für die Krebsbehandlung. Und man will eigentlich dafür sorgen, dass jetzt nicht mehr jedes Krankenhaus alles macht, sondern dass sich die Fähigkeiten möglichst gut auf diese unterschiedlichen Level der Krankenhäuser verteilen und damit halt auch das knappe Pflegepersonal, denn man weiß ganz genau, dass es da in diesen Bereichen ja auch einen großen Fachkräftemangel gibt.
Wenn du das jetzt so erklärst mit den unterschiedlichen Leveln, also kleine Grundversorgung wird es geben, aber eben auch eine Spezialisierung, was würde sich denn dann ändern für uns Patientinnen und Patienten?
Also ganz genau kann man es noch nicht sagen. Der Gesetzentwurf ist noch nicht da. Bislang sind es 13 Seiten Eckpunkte. 13 Seiten Text ist jetzt nicht viel für so ein großes Vorhaben.
Ja,
aber
stimmt.
Mein Eindruck ist, dass man es vielleicht darauf runterbrechen kann. Je komplizierter ein medizinischer Eingriff ist, desto weiter wird der Weg. Also das heißt, bestimmte Krebsbehandlungen können dann nur noch bei Maximalversorgern stattfinden. Einfache Eingriffe, wo es auch schnell gehen muss, Notfallmedizin, wird es weiterhin in der Fläche geben. Ich bin mal gespannt, wie es zum Beispiel bei Schlaganfällen aussieht. Da sind es im Moment etwa 1000 Kliniken von 1700 Kliniken, die sowas durchführen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das dann vielleicht zentralisiert wird. Aber ein 2. Punkt, der auch für Patientinnen und Patienten noch wichtig werden könnte, ist eigentlich eine Verbesserung, nämlich dass weniger ökonomischer Druck in den Kliniken herrschen wird. Ein zentrales Vorhaben dieser Krankenhausreform ist nämlich, dass man weg möchte von den Fallpauschalen, den sogenannten DRGs, was im Kern besagt, je häufiger operiert wird, desto besser ist es für das Krankenhaus, weil desto mehr Geld kommt in die Kasse. Und das soll ersetzt werden durch sogenannte Vorhaltepauschalen. Für Patienten könnte das dann heißen, dass eventuell, oder ich hoffe, dass dann weniger unnötige Eingriffe, unnötige Operationen dann an den Patienten durchgeführt werden.
Was heißt es denn dann für die Krankenhäuser? Also die Sorge war ja gerade in so einer ländlichen Region vielleicht, ne, dass die Klinik, die da eben dann doch relativ in der Nähe ist, dass die dann vielleicht zumachen muss. Der finanzielle Druck auf die Kliniken ist ja eben auch an der einen oder anderen Stelle relativ groß. Wird das jetzt kommen oder kann man das ausschließen?
Also die Hoffnung ist, dass die Reform das abmildern wird. Man kann es nicht ausschließen. Und wenn Kliniken dicht machen, dann liegt es vielleicht daran, liegt es nicht an der Reform selber, so hat es Karl Lauterbach gesagt, sondern dass die Reform eigentlich 10 Jahre zu spät kommt. Man hat etwa 1700 Kliniken in Deutschland und die finanzielle Situation ist schwierig. Ein Fünftel der Kliniken hat Insolvenzsorgen und hinzu kommt der Kampf um die Fachkräfte. Also das heißt, es kann schon sein, dass Kliniken jetzt in die Insolvenz gehen, weil die Reform nicht schnell genug kommt. Und die Idee hinter Lauterbachs Ansatz ist eigentlich, dass über die Abkehr vom Fallpauschalenmodell hin in diese Vorhaltefinanzierung so eine Art Existenzgrundlage oder Existenzsicherung für kleinere Kliniken in der Fläche dann halt auch stattfindet. Ob das alles so funktioniert, muss sich dann wirklich auch zeigen. Man möchte jetzt über den Sommer den Gesetzentwurf ausarbeiten. Und es ist aber auch ganz deutlich, Bund und Länder müssen hier zusammenarbeiten, weil beide in der politischen, aber auch in der Finanzierungsverantwortung sind. Das heißt, man kommt da eigentlich gar nicht ohneinander aus.
Nadine, jetzt hast du ja dieses wochenlange, ich nenne es jetzt einfach mal, Gerangel zwischen dem Gesundheitsminister und eben seinen Länderkolleginnen und Kollegen auch beobachtet. Und man hatte manchmal den Eindruck, da geht jetzt so gar nichts vorwärts oder rückwärts. Kann man denn am Ende jetzt eigentlich sagen, wer sich da am besten durchgesetzt hat? Also war es Lauterbach oder waren es dann doch die Länder? Oder ist es wirklich ein guter Kompromiss?
Also es wurde heute von einem guten Kompromiss gesprochen und ich muss sagen, ich war eigentlich ganz überrascht. Bei dieser Pressekonferenz hat man nur zufriedene Gesichter gesehen. Karl Lauterbach war da, dann Karl-Josef Laumann, der CDU-Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen, dann noch jemand aus Hamburg und Manfred Lucher, der grüne Gesundheitsminister aus Baden-Württemberg. Und die waren sich alle einig, das ist ein guter Weg. Es sind noch nicht alle Details klar, aber ich war eigentlich überrascht, in diesen Tagen so viel Einvernehmen und Kompromiss Bereitschaft dann auch zu sehen. Das hatte man ja selten in diesen harten politischen Debatten der letzten Woche. Und ich denke auch eine Zahl ist noch wichtig. 14 der 16 Länder haben diesen Eckpunkten zugestimmt. Schleswig-Holstein hat sich enthalten. Bayern hat dagegen gestimmt. Das ist jetzt keine Überraschung. Klaus Holecek, der CSU-Gesundheitsminister, hatte ja wirklich am lautesten Kritik an diesem Vorhaben geübt, hat gesagt, der Bund hängt sich eigentlich zu weit in Länderkompetenzen, gerade bei der Krankenhausplanung dann rein.
Es gibt eine Einigung bei der Krankenhausreform. Infos dazu ganz frische von Nadine Lindner. Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn ihr wieder anfangt, über den Beitritt der Türkei in die EU zu sprechen, dann gibt's auch mein Okay dafür, dass Schweden in die NATO darf. So ähnlich hat sich heute der türkische Präsident Erdogan geäußert. Das kam für viele völlig überraschend, unter anderem auch für den NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Der hat in Vilnius in Litauen beim NATO-Gipfel zu einem Treffen eingeladen zwischen Erdogan und dem schwedischen Regierungschef Ulf Kristersson. Kurzer Reminder, bisher war Erdogan ja strikt dagegen, dass Schweden in die NATO aufgenommen wird, weil das Land aus seiner Sicht zu wenig gegen die Mitglieder der PKK in Schweden tut. Einschätzungen zu dem, was Erdogan da heute, ich sag mal, rausgehauen hat, gibt es jetzt von Erkan Arikan. Das ist der Leiter der türkischen Redaktion bei der Deutschen Welle. Erkan, NATO-Beitritt für EU-Beitritt. Wie überraschend ist diese Forderung heute für dich gewesen?
Sonja, ich habe mit Kollegen in einem Café gesessen und wir haben Tee getrunken und mir ist der Tee fast aus der Hand gefallen, als ich die Eilmeldung auf meinem Handy aufpoppen sah. So eine Aussage hätte ich mitnichten in irgendeiner Weise erwartet. Ich dachte, man feilscht so ein bisschen noch hin und her, aber ganz ehrlich, damit ist nicht nur bei mir so ein Überraschungsmoment aufgekommen, sondern auch eigentlich komplett auch in der ganzen Journalistenschaft hier in der Türkei.
Okay, dann lass uns mal ein bisschen versuchen, in die Details zu gehen. Also Erdogan, habe ich ja gerade auch schon gesagt, hat sich ja bisher immer gegen den Beitritt von Schweden in die NATO ausgesprochen. Wie schätzt du das ein? Warum rückt Erdogan jetzt ab von seiner Haltung?
Also ich glaube, sein Vorwand war es eigentlich mit der NATO-Mitgliedschaft, eigentlich von vornherein eigentlich Schweden dahingehend zu verhindern. Weil du hast es gerade gesagt, die Nähe in Schweden zur PKK, beziehungsweise dass Menschen in Schweden leben, die der PKK nahestehen, ist für Erdogan immer ein Dorn im Auge gewesen. Und er wollte eigentlich, dass die Terrorismusbekämpfung innerhalb von Schwedens noch stärker wird und noch intensiver wird. Und alle sind davon ausgegangen, dass eigentlich Schweden soweit gute Fortschritte gemacht hat. Sie haben ein Antiterrorgesetz verabschiedet, haben auch Leute in die Türkei ausgewiesen. Und dass Erdogan jetzt so einen, ich sage jetzt mal 180-Grad-Drehung gemacht hat, indirekt, ich glaube, der hat so sogar er selber gar nicht damit gerechnet, kommt mir es manchmal so vor. Nee, das ist wirklich eine sehr, sehr merkwürdige Situation, sozusagen quid pro quo. Ich komme in die EU und Schweden darf Mitglied der NATO sein.
Aber das ist doch genau der interessante Punkt. Und so hat es Stoltenberg auch schon eingeschätzt von Kanzler Scholz, haben wir das heute auch sinngemäß so gehört. Nämlich, dass beide sinngemäß, wie gesagt, gesagt haben, also das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das kann man eigentlich nicht zusammenpacken. Warum macht Erdogan es trotzdem?
Nee, er vermischt hier Äpfel und Birnen komplett. Und ich denke, er sucht eigentlich nur einen weiteren Vorwand, um Schweden nicht die Möglichkeit zu geben, Mitglied der NATO zu werden. Die Forderung, dass die Türkei in die Europäische Union aufgenommen werden soll, dieser Wunsch besteht ja schon seit Jahrzehnten. Und seit 2002, seitdem die Türkei offizielles Beitrittskandidatenland ist, ist ja auch ein Indiz dafür, dass sich das mittlerweile schon so viele Jahre hingezogen hat und es kein Fortschritt. Teilweise ist es ja sogar eingefroren. Und dass er jetzt hier die eine NATO Mitgliedschaft versucht irgendwie auszuhebeln, indem er sagt, wir werden EU-Mitglied. Das geht natürlich so in dieser Art und Weise nicht. Und aus dem Grunde glaube ich nicht, dass er hier in irgendeiner Weise einen Fortschritt macht. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass diese Aussage Erdogans eine Botschaft an die Menschen in der Türkei direkt ist.
Ja, denn aber welche Botschaft ist das?
Die Botschaft ist, pass mal auf Leute, ich habe es jetzt der EU gezeigt, entweder lassen sie uns jetzt in den christlichen Club rein als muslimisches Land oder die NATO kann ohne Schweden weitermachen. Und jetzt sind wir mal gespannt, wer hier der am längeren Hebel sitzt. Und genau das ist es. Erdogan wird hier als der starke Mann wieder gesehen. Nachdem er die Wahlen gewonnen hat, hat er jetzt ein neues Macht- oder ein Druckmittel in der Hand und versucht dadurch den Menschen hier zu signalisieren, guck mal, ich werde jetzt den EU-Prozess wieder in Gang setzen und werde aber das natürlich an die NATO-Mitgliedschaft knüpfen. Und deswegen werde ich hier als der große Feldherr wieder siegreich vom Acker reiten.
So jetzt bist du ja gerade in Istanbul, Erkan. Wenn du das gerade so schilderst, ne, dass Erdogan sich jetzt als den starken Mann darstellt, der das alles im Griff hat, wie kommt das denn gerade an bei der Bevölkerung oder zumindest von den Menschen, die du da gerade heute mitbekommen hast?
Also sowohl die Menschen im Café, weil da blieb auch der Fernseher, also die Gäste als auch die Kellner haben gesagt, hey, egal mal, also ob die Erdogan mögen oder nicht mögen, weiß ich nicht, aber gesagt, ach guck mal, wir zeigen es ihnen. Wie hieß es denn? Also ohne uns läuft hier gar nichts. Also diese emotionale Art und Weise klarzumachen, ohne die Türkei ist ein Global Player und erst recht auf der internationalen politischen Bühne und Erdogan ist der Dirigent, der das alles, der die Fäden auch teilweise in der Hand hat, ist ein Indiz dafür, dass die Menschen sich wieder gut fühlen. Die Wirtschaft ist hier eine Katastrophe. Hier kostet alles so viel im Moment, dass man es für einen Moment vergessen hat, wie teuer so eine Tasse Tee ist, sondern man sagt, hey, wir sind wieder auf der internationalen Bühne angekommen, dank Erdogan.
Erkan, dann danke ich dir wie immer für deine Einschätzung hier bei uns in Deutschlandfunk Nova. Erdogan knüpft also die NATO-Mitgliedschaft von Schweden daran, dass es erneute Beitrittsverhandlungen gibt der EU für die Türkei. Infos und Analysen dazu von Erkan Arikan.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn ihr euch Essen zum Mitnehmen bestellt, ne, dann muss das Restaurant oder der Imbiss, das Café zumindest die Möglichkeit anbieten, das Ganze auch in Mehrwegverpackung mitzugeben. Das ist die Regel. Seit Anfang des Jahres gibt es die schon. Und die Umsetzung, da muss man ehrlich sein, die ist eher mau. Das sagt die Deutsche Umwelthilfe. Und da muss eben was passieren, damit auch wirklich mehr Mehrwegteller, Besteck, Tassen und so weiter genutzt werden. Da gibt es eine Idee, wie das besser funktionieren könnte, nämlich Einweg bestrafen. Aha, und zwar mit einer Steuer. Tübingen macht das schon, Gummersbach, die Stadt, will bald nachziehen und viele andere wollen das auch. Und wir reden jetzt drüber mit unserem NOVA-Reporter Christian Schmidt. Christian, wann hast du das letzte Mal Essen mitgenommen?
Gestern. Ja. Ich war bei meinem Lieblingsinder, habe nicht alles aufgegessen, nicht alles geschafft, habe mir deswegen was einpacken lassen. Aber ich habe auch keine Mehrwegverpackung bekommen, obwohl ich bei allen möglichen Pfandsystemen auch angemeldet bin. Mhm. Sondern das hier, du hast ja vorhin schon erwähnt. Diese fiese, geil, quietschende Styroporbox.
Die Styroporbox.
Irgendwie noch so ein bisschen 90er, ne?
Ja, ist Klassiker einfach.
Also ist natürlich richtig fies in Sachen Umweltschutz, aber so geht's vielen gerade. Trotz dieser eigentlich geltenden Pflicht, dass Restaurants Mehrwegverpackungen haben müssen, viele Anbieter wissen das gar nicht, dass sie das müssen. Und viele Kunden wissen es auch nicht, dass sie da eigentlich auch nachfragen müssten oder könnten. Die Deutsche Umwelthilfe hat 27 Gastrobetriebe untersucht, auch große Ketten. Und bei 20 haben sie Verstöße festgestellt gegen diese Mehrwegpflicht.
Nur um das nochmal, also ich als Kundin hätte auch eine Verpflichtung. Ich müsste sagen, in was verpacken Sie das denn?
Habe ich genau, müsste beides da sein. Ne? Also kann sein, dass Sie alte Sachen irgendwie weghauen wollen, aber nachfragen und dann müssten die da was haben.
Okay. Tübingen ist eine Stadt, die das schon strenger umsetzt. Da gibt es die Verpackungssteuer. Wie sieht die denn eigentlich aus?
Ganz konkret muss da ein Gastrobetrieb für jede Einwegverpackung Geld abdrücken. 50 Cent für jeden Plastikteller oder für jeden To-Go-Becher. 20 Cent sind es zum Beispiel für Einwegbesteck. Das können die weitergeben an die Kunden, dass es dann dementsprechend also teurer wird. Also es wird dann ja, am Ende so eine quasi Strafgebühr. Und das scheint zu wirken, sagt die Projektleiterin in Tübingen, Claudia Patzwall.
Man sieht Leute mit, man glaubt es nicht, mit einem Cocktailbecher Mehrweg in der Hand, wo vorher der Einwegbecher ganz klar vorprogrammiert war. Ist ein super Effekt. Die Leute bringen ihre eigene, wir sagen ja im Schwäbischen, Feschbox mit.
Läuft in Tübingen übrigens, ne? Dass es da nicht um Kaffee-to-go-Becher geht, sondern um Cocktail-to-go-Becher ganz oft. Aber ganz im Ernst, diese, ich würde mal sagen, kleine Erziehungsmethode mit der Verpackungssteuer, die scheint eben zu wirken.
Und die Stadt verdient dann auch noch ein bisschen was, oder wie?
Ja, obwohl die das ja eigentlich gar nicht wollen. Ne? Bei Tübingen hält sich das auch so ungefähr die Waage. 700.000 Euro hat die Umsetzung der Steuer gekostet und so viel nehmen die auch ungefähr wieder ein. Aber das Ziel ist ja, dass es weniger wird. Und dafür kann man dann auch wieder zum Beispiel an der Müllabfuhr sparen. Und das hat offenbar auch schon Effekte, sagt Projektleiterin Patzwall.
Es ist im öffentlichen Bild absolut wahrnehmbar. Also man sieht es vom ersten Tag an, dass deutlich weniger Müll sichtbar war. Auch die kommunalen Servicebetriebe, die bei uns die Arbeit machen im öffentlichen Raum, Straßenreinigung, Müllentsorgung, haben das uns bestätigt.
Und solche Einsparungen sollen dann wieder weitergegeben werden, zum Beispiel für Förderprogramme, dass ein kleines Restaurant zum Beispiel, das sein System umstellt, vielleicht dann Geld für eine neue Spülmaschine kriegt.
Wäre dann also auch ein Modell für ganz Deutschland oder nicht?
Ja, es ist keine bundesweite Regel jetzt in Sicht, aber das Bundesverwaltungsgericht hat ja gerade grünes Licht gegeben, dass diese Verpackungssteuer rechtlich okay ist, hatte eine McDonald's-Filiale gegen geklagt. Aber jetzt ist der Weg frei für weitere Projekte. Die Deutsche Umwelthilfe, die spricht davon, dass in ganz Deutschland 2000 Menschen an neuen Projekten arbeiten. Ganz frisch ist jetzt eben zum Beispiel Gummersbach dazugekommen, die wollen bald anfangen und der CDU-Bürgermeister Frank Heimenstein, der erhofft sich in seinem Städtchen 54 Container weniger Müll pro Jahr.
Der berühmte To-Go-Becher, wenn der als Mehrwegbecher angeboten wird, ersetzt der, das muss man sich mal vorstellen, der soll 1000-mal zirkulieren, ersetzt also 1000 Einwegbecher.
Ein bisschen würde ich die Euphorie da jetzt bremsen. Die gängigen Mehrwegsysteme, ich habe da extra nochmal nachgefragt, die gehen so von 200 Waschzyklen aus, nicht 1000.
Okay.
Solange kann man zum Beispiel einen To-Go-Kaffeebecher aus Plastik eben in die Spülmaschine machen. Die Nutzenden spülen ja den ja auch nochmal, also könnte ich halbieren, ne? Also 100 Mal im schlechtesten Falle. Auch Mehrweggeschirr hat ja einen miesen ökologischen Fußabdruck, das muss man leider sagen. Deshalb sind eigene Behälter mitbringen, ist das schon mal besser und vor Ort essen sowieso.
Wir nennen dich auch liebevoll Tupper Christian, ne?
Mit Glas.
Zumindest ab heute. Also ein echter Teller und ein echter Becher und ein echtes Glas. Hat ja auch was, wiegt aber eben ein bisschen mehr, kann auch eher kaputt gehen. Verpackungssteuer wäre aber eine Möglichkeit, Betriebe und Gäste dazu zu bringen, weniger Einweggeschirr zu benutzen. Die Infos hatte Christian Schmidt.
Tupper Christian, ey.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, na dann, guten Start, ne? Verlauf dich nicht und hoffentlich sind die anderen alle nett zu dir und schmeißen dich nicht direkt gleich wieder raus. Im Solling, das ist ein riesiges Waldgebiet in Niedersachsen, da ist ein Luchsweibchen ausgesetzt worden. Die Dame kommt eigentlich aus dem Harz und soll helfen, die Luchspopulation im Solling größer werden zu lassen. Eigentlich, das ist ganz gut zu wissen, war der Luchs in Deutschland mal ausgerottet. Mittlerweile leben wieder mehr als 200 Tiere bei uns. Das ist ja ganz schön. Und ich habe darüber gesprochen vor der Sendung mit Markus Port. Der hat mir ein bisschen mehr dazu erzählt, wie man eine Luchspopulation eigentlich ansiedelt und was die Herausforderungen sind. Herr Port, warum wird so ein Luchsweibchen vom Menschen in eine andere Umgebung gebracht? Warum wandert die nicht selbst in neue Jagdgebiete?
Ja, insbesondere weibliche Luchse tun sich ein bisschen schwer damit, ja, neuen Lebensraum zu erschließen und für den Luchs eher ungünstige Lebensräume zu überwinden. Und deshalb haben die Kollegen aus dem Nationalpark Harz dieser Luchsen sozusagen ein bisschen unter die Arme gegriffen und das Tier eben assistiert in einem neuen Lebensraum angesiedelt.
Und das wird dann auch so akzeptiert von dem Luchsweibchen oder könnte das theoretisch auch sein, dass die einfach wieder zurück will oder zurückläuft?
Das ist natürlich schwer vorhersehbar, wohin sich dieses Tier dann bewegt. Aber das haben die KollegInnen ja mit Bedacht gewählt. Also sie haben sich jetzt für einen Lebensraum entschieden, ein großes zusammenhängendes Waldgebiet mit viel geeignetem Lebensraum für die Luchsen. Zudem gibt es dort schon einige wenige Luchse. Das ist für den Luchs auch immer sehr wichtig, dass er Kontakt zu Artgenossen hat. Sonst wandert er eher weiter. Und aus Sicht dieses Luchsweibchens ist es sogar sehr vorteilhaft, denn es ist ein Waisentier gewesen, es ist also verwaist im Harz aufgegriffen wurde. Es hat also seine Mutter verloren und anstatt das Tier jetzt wieder in der Harzpopulation zu entlassen, wo es einen viel höheren Konkurrenzdruck durch andere Luchse ausgesetzt ist, haben die Kolleginnen sich eben entschieden, das Tier im Solling auszusetzen. Da gibt es noch nicht so viele Luchse und da hat dieses Luchsweibchen grundsätzlich sehr gute Chancen, ein eigenes Territorium zu finden und ein eigenes Territorium zu etablieren.
Das heißt, dieses neue Weibchen, wenn man es so übersetzen kann, das bringt dann auch einfach mal so ein bisschen Leben in die Bude wieder?
Genau, das ist die Hoffnung. Ne? Im Solling gibt es einige wenige Luchse, aber die haben sich von da bislang noch nicht nennenswert ausbreiten können. Und wenn man da nun einen größeren Luchsbestand schafft, das Weibchen wird dann vielleicht Junge bekommen und die Jungen müssen ja von dort aus wieder abwandern. Und der Solling ist dann wieder im Kontakt mit anderen Waldgebieten, beispielsweise in Nordhessen, wo es viel geeigneten Lebensraum für den Luchs gibt. Und so hofft man natürlich, dass sich die Luchse da eben neuen Lebensraum erschließen können.
Sie haben ja selbst auch schon Ansiedlungen von Luchsen betreut. Ne? Was gibt es denn da sonst noch für Herausforderungen?
Also ich habe selbst noch keine Luchsansiedlung durchgeführt. Wir sind aber gerade dabei, eine größere Luchsansiedlung im Thüringer Wald vorzubereiten. Das hat ein ganz ähnliches Ziel, also vielleicht noch ein bisschen auf einem größeren Level. Wollen wir dort eine große, stabile Trittsteinpopulation schaffen, um die bislang isolierten Vorkommen im Harz und im Bayerischen Wald miteinander zu verbinden. Ja, was braucht es, damit so eine Luchsansiedlung erfolgreich sein kann? Also es hat ja in der Vergangenheit schon einige erfolgreiche Luchsansiedlungen gegeben, beispielsweise im Harz, beispielsweise kürzlich im Pfälzerwald. Der Luchs braucht den geeigneten Lebensraum, also ein großes zusammenhängendes Waldgebiet. Da wäre der Thüringer Wald natürlich ganz hervorragend geeignet. Er braucht das passende Nahrungsangebot. Und wenn man so eine Ansiedlung macht, dann sollte man sie nicht mit zu wenigen Tieren machen. Also es müssen schon genug Luchse sein, weil den einen oder anderen wird man ganz sicher verlieren. Und da müssen am Ende natürlich genug übrig bleiben, damit daraus auch ein neues Luchsvorkommen erwachsen kann.
Hat das eigentlich irgendwelche Konsequenzen für uns Menschen, wenn wir dann da im Wald irgendwie unterwegs sind? Also immerhin, der Luchs ist ein Jäger, eine Wildkatze. Muss man da auf irgendwas achten?
Die Luchse greifen keine Menschen an. Die einzige Konsequenz, die es für uns hat, wir dürfen uns freuen, dass wir in einem Wald leben, durch den auch wilde Luchse streifen. Die werden wir normalerweise nicht zu Gesicht bekommen, weil sie uns ja viel früher wahrnehmen, als wir den Luchs wahrnehmen. Aber vielleicht haben wir manchmal das Glück, mal einen Luchs aus der Ferne zu sehen und dann sollten wir den Augenblick genießen und uns freuen, dass der Luchs eben in unserem Wald wieder lebt.
Ich wollte gerade sagen, ich würde mich freuen auf jeden Fall, wenn ich einen Luchs sehe. Ob die Freude auf beiden Seiten gleich groß ist, das weiß ich allerdings nicht so ganz genau. Herr Port, herzlichen Dank fürs Gespräch und für die Infos. Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
DHL, GLS, DPD, Hermes und wie sie alle heißen. Ihr kennt's garantiert auch. Also, wenn ihr ein Paket bekommt, dann wird das oft einfach vor eurer Haus- oder eurer Wohnungstür abgelegt. Wenn's einigermaßen gut läuft, dann klingelt vorher noch jemand, ihr macht auf. Aber dann ist der Mensch, der das Paket überbringen sollte, eigentlich auch schon wieder weg und das Packer liegt dann irgendwie auf der Treppe oder auf dem Briefkasten. Ja. Wenn wir dann da sind, ja, dann ist das kein Problem. Gehen wir einfach schnell runter oder hin und holen das rein in unsere Wohnung. Aber was ist, wenn wir weg sind und das Paket dann eben beschädigt wird oder sogar geklaut? Unser Reporter Martin Krinner sagt euch, was ihr wissen solltet, wenn es in diesem Fall mal schwierig wird.
Es gibt Dutzende Videos dazu im Netz. In einem sieht man, wie der Bote aussteigt, das Päckchen aus dem Laderaum holt, zur Tür geht, klingelt und sofort wieder umdreht und das Päckchen gleich wieder mitnimmt. In einem anderen sieht man, wie der Bote gar nicht erst aussteigt, sondern die Sendung einfach aus dem Wagen heraus vor die Haustüre knallt. Ein weiteres zeigt, wie sich zwei Boten streiten und gegenseitig mit Päckchen bewerfen. Und dann gibt es sogar eine Aufnahme, in der ein Bote ein Päckchen auf dem Weg zur Haustüre öffnet, einen Teil der Ware rausnimmt, das Päckchen wieder zumacht und nur einen Teil der Lieferung in den Briefkasten steckt. Simone Bub von der Verbraucherzentrale Bayern liest von solchen Fällen immer wieder.
Wir haben ein Beschwerdepostfach, da gehen regelmäßig Beschwerden genau über solche Themen. Ein Paket wird einfach vor der Tür abgestellt oder kommt gleich gar nicht an oder kommt beschädigt an, geht quer durch die Bank bei Zustellungen.
Und ein Grund für diese vielen Probleme ist, dass viele Empfängerinnen und Empfänger den Lieferunternehmen die Erlaubnis geben, das Päckchen einfach vor der Wohnung oder vor der Haustüre abzustellen. Die Lieferunternehmen sprechen davon Abstellgenehmigungen. Und deren Zahl ist während der Corona-Zeit rasant gestiegen, weil viele Leute Angst hatten, dass sie sich vielleicht beim Boten anstecken könnten. GLS hat im Jahr 2020 noch monatlich 220.000 solcher Genehmigungen gezählt. Inzwischen sind es etwa 550.000. Bei DPD hat sich die Zahl zwischen 2019 und 2022 ebenfalls fast verdoppelt und eine Sprecherin von Hermes rechnet laut Tagesschau mit einem weiteren Anstieg dieser Abstellgenehmigungen.
Das müssen Sie immer bei zum Beispiel jetzt DHL machen oder bei dem Paketzulieferer direkt machen und das können Sie bei der Sendungsverfolgung dann machen mit dem Paket. Sie können es aber auch vorweg schon bei DHL sagen, jedes Paket erteile ich eine Abstellerlaubnis. Aber Sie müssen ausdrücklich einen Haken setzen oder ausdrücklich auf OK klicken.
Das sollte ich allerdings nicht allzu leichtfertig machen, meint Simone Bub, denn wenn mein Paket dann weg ist oder beschädigt wird, dann bleibe ich auf dem Schaden hängen.
Das ist eben genau das Problem. Deswegen sagen wir also Vorsicht mit dieser Abstellgenehmigung. Wenn es beschädigt ist, dann müssen Sie nachweisen, dass es schon beschädigt war. Das können Sie rein praktisch. Schwierig bis gar nicht. Oder wenn es auch verschwindet, dann ist es in Ihrem Risikobereich. Dann ist es weg.
Wenn ich dagegen diese Erlaubnis nicht explizit gegeben habe und das Päckchen nicht bei mir ankommt, dann habe ich dagegen Glück.
Genau, also dann sind Sie fein raus, wenn es wegkommt. Und deswegen raten wir auch, diese Abstellgenehmigung wirklich überlegt zu erteilen. Also nur, wenn ich eine Garage habe, wo ich weiß, der Paketbote kommt da rein, aber sonst ist da kein Kundenverkehr oder Personenverkehr, die da vorbeigehen, weil das macht es natürlich einfacher, dann ein Paket auch mal schnell mitzunehmen. Weil habe ich diese Abstellerlaubnis erteilt, bin ich in der Haftung, wenn das Paket verschwindet.
Ein anderer Fall, der häufig für Ärger sorgt: Der eigentliche Empfänger oder die Empfängerin wohnt in der Nachbarschaft und ist nicht zu Hause, wenn der Bote klingelt. Der macht das dann stattdessen bei mir und bittet mich, das Paket anzunehmen. In der Regel darf er das auch, weil das in den Geschäftsbedingungen der meisten Zulieferer drinsteht. Wenn ich es annehme, dann gilt das Paket hochoffiziell als zugestellt. Ich muss beim Boten dann aber eine Unterschrift leisten und er muss beim Nachbarn oder meiner Nachbarin eine Mitteilung dazu in den Briefkasten schmeißen. Wenn ich das aber nicht will, dann kann mich keiner dazu zwingen.
Also auch wenn der Paketbote Sie noch so freundlich bittet und noch so es eilig und dringend macht, Sie müssen nichts für Ihre Nachbarn annehmen.
Sollte mein Nachbar dann aber trotzdem mit einem Zettel des Zulieferers vor meiner Türe stehen, auf dem steht, dass ich das Paket haben soll, dann gilt meine Unterschrift als Beweis dafür. Und wenn das Paket dann aus welchem Grunde auch immer verschwunden ist, muss mein Nachbar sich an den Zulieferer wenden und nachfragen, ob meine Unterschrift da ist. In allen anderen Fällen gilt aber, wenn ein Paket verschwindet, dann ist erstmal das Unternehmen dran, bei dem ich die Ware bestellt habe.
Das ist dessen Risiko.
Und wenn ich dann nicht will, dass es mein Risiko wird, dann sollte ich mir gut überlegen, ob ich dem Zulieferer die Erlaubnis gebe, mein Paket einfach irgendwo abzustellen.
Wenn alles funktioniert, ist es sehr einfach, aber sehr oft funktioniert es eben nicht und dann gibt es den Ärger.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.